Willkommen zum Triathlon-Podcast Triathlon Querbeet. Ein Podcast von jedermann, für jedermann und jede Frau. Interessante Themen rund um den Triathlon-Sport.
Ja, schon wieder eine Woche rum. Episode 288 steht vor der Tür. Wir nehmen auf, wer wir ist, hört er gleich. Wir nehmen auf am Freitag. Freitag ist dieser Freitag der... Was ist denn heute eigentlich? Der 5. Juni, der Freitag vor dem Ironman Hamburg. Ich habe gehört, da ist norddeutsches Wetter. Gehen wir gleich mal drauf ein. Bevor wir weitermachen, Michael. Hallo Michael, wie geht's dir?
Moin Henning, doch gut, ja. Bis auf, dass das Wetter ein bisschen Kapriolen schlägt,
ja.
Geht's gut. Ja, wollen wir schauen, dass das, dass es für den Ironman in Hamburg ein bisschen besser wird, ne?
Ja, ich habe ja meine Kapriolen, oder nicht meine Kapriolen, aber das, was das Wetter mit mir gemacht hat, hat ja auch dafür gesorgt, dass wir jetzt aufnehmen.
Ja, genau. Eigentlich hatte ich ja einen anderen Podcast-Partner und dann sagst du, aber ich kann auch. Und dann ja, habe ich gesagt, gut, dann machen wir beide die Aufnahme. Und ja, du bist nicht da, wo du bist. Irgendwie durchzieht sich das wohl in letzter Zeit, oder? Was meinst du?
Also, so einen Eindruck habe ich.
Du bist nicht da, wo du bist.
Also genau, der letzte Podcast mit Detlef, MSR 300, war ich ja auch nicht da, wo ich eigentlich hätte sein sollen, richtig?
Ja, wir sind oft nicht da vielleicht manchmal. Oft nicht da, manchmal gibt es auch nicht. Ne? Also Wir sind manchmal gar nicht da, wo wir hinwollen. Ja. Weil es erstmal gut. Das letzte Mal habt ihr alle gehört, zwischen Zahn und ausgefallene Züge bis hin jetzt zu bei dir das Wetter.
Das nicht? Wetter,
wo wärst du denn normalerweise?
Also ich wäre jetzt normalerweise total erschöpft, hätte meine zweite Tour gefahren, hätte in zwei Tagen jetzt schon 7000 Höhenmeter gehabt. Ich wäre normal in Andermatt.
In Andermatt?
In Andermatt, in der Schweiz. Naja,
in
Andermatt, also Andermatt kennt man ja von Pässe fahren. Andermatt kennt man im August vom Alpenbrevet. Da gibt es ja, ich weiß gar nicht, ob die Platin-Veranstaltung nennen. Also da ist ja dann der Ötztaler ein kleines Stiefkind dagegen. Da geht es um 7000 Höhenmeter mit 280 Kilometer. Also ich habe es jetzt nicht auf den Kilometer genau. Ich wollte mit meinem Sohn nach Andermatt fahren, um einfach die Pässe zu fahren, die rund um Andermatt sich alle befinden. Also Sustenpass, Furgapass, Klausenpass, Nufenpass oder Nufenerpass, sagen.
Wie viele Pässe wären das dann gewesen, Henning?
Insgesamt wären wir 8 Pässe gefahren an diesen 2, 3, 4 Tagen. So war der Plan. Und es gibt ja auch echt eine Traumstraße, die ist es allemal wert, wenn man diesen alten St. Gotthard-Pass fährt, also diese Tremola-Straße.
Ah ja, okay.
Und zwar ist es ja 10 Kilometer bergan Kopfsteinpflaster.
10 Kilometer?
Ja.
Okay. Das muss man
also
auch wollen, ne?
Ist geeignet zum Hochfahren, nicht zum Runterfahren.
Nee, zum Runterfahren bestimmt nicht. Und wo fährt man dann wieder runter?
Also dann fährst du, da kommst du von Ariola fährt man hoch, also so ein bisschen von der italienischen Seite kommen. Und dann fährt man runter direkt nach Andermatt.
Okay.
Und du kannst es dann halt einbinden in verschiedene Runden. Und der Vorteil in Andermatt ist, du kannst einfach eine Runde machen mit 110 Kilometer, 120, hast 2 oder 3 Pässe drin und kommst immer wieder in Andermatt raus.
Ach so, okay. Und machen das viele? Sind da viele auf der Strecke? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also wie kommt das, dass du da sagst, das muss ich jetzt mal machen mit meinem Sohn?
Na, ich hatte das vor 2 Jahren schon mal im Kopf und kommt von dem Thema Andermatt. Vor 2 Jahren bin ich und meine Frau durch den Gotthardtunnel zum Gardasee gefahren.
Ah ja, okay.
Und dann, Andermatt, Alpenbrevet, Pisse, mal fahren. Ja, so entstehen okay, so Sachen. Und
genau.
Ehrlich gesagt ist es mir lieber, dass ich das selbst mache, als dass ich mich dann versuche, einen Startplatz zu bekommen, wenn die Veranstaltung ist.
Ja.
Und das dann halt an dem Tag machen muss, mit vielen, vielen anderen. Mir ist es so lieber.
Ja, gut, klar. Und wie viele andere sind dabei? Was ist, also die Veranstaltung hat da wie viel, wie, du hast gesagt, dass da ist der Ötztaler nicht so groß gegen, ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
Ich meinte jetzt von den Höhenmetern.
Ach, von den Höhenmetern. Ja. Ah, okay, verstehe ich.
Also ich weiß nicht, wie viel da tatsächlich jetzt mitmachen.
Hm, Wahnsinn.
Da habe ich mich jetzt beschäftigt.
Klar. Ja, klar.
Wie gesagt, und der Grund ist Wetter. Weil ich habe gedacht, ja, guck's mal, wie in Andermatt's Wetter ist. Und dann habe ich gedacht, ja, Andermatt ist ja schön, aber du musst ja eigentlich gucken, wie auf dem Pass das Wetter ist. 1 Grad, 2 Grad, Regen,
ah, nee,
Schnee.
Nein.
Und dann habe ich gedacht, will ja auch wieder gesund nach Hause kommen. Jetzt gehen wir am, das muss ich überlegen, am 23. Juni, also in 2,5 Wochen.
Okay.
Das ist nur gehst verschoben.
Praktisch. Ist nur verschoben.
Nur verschoben, ja.
Ja, sag mal, hat sich denn da praktisch, wenn du das machen möchtest, ist dann für dich da die Voraussetzung, dass das Wetter total gut ist? Oder wie kann man sich das, wie kann man sich das vorstellen?
Nein, also das ist, im Endeffekt ist es ja immer schön, wissen wir ja, wenn tolles Wetter ist. Ich finde halt, gerade wenn man in den Bergen ist, da kann man ja so und so immer mal überrascht werden. Aber ich möchte halt genau solche Sachen nicht machen mit einer Winterradhose und mit einer Winterjacke.
Im Sommer sozusagen.
Im Sommer.
Genau.
Und so ist Radio auch vorbereitet, gibt so eine kleine Tasche und da ist auch eine richtig gute Regenjacke mit drin. Die brauchst du ja sowieso.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Du musst dich ja auch vorbereiten. Es müssen jetzt da in Andermann 30 Grad sein, damit im Pass oben 18 oder 20 sind. Ich habe überhaupt kein Thema, wenn oben 10 Grad sind, aber es muss nicht unbedingt richtig Regen sein. Wenn es mal nieselt, ist auch nicht schlimm.
Ja, klar.
Ich weiß, ich bin 2022 auch mal, da war ich gerade in Zell am See, dann sind wir den Großglockner hochgefahren. Und den sind wir bei Regen hochgefahren. Es war auch schön. Also bei Nieselregen.
Ja, bei Nieselregen. Wenn es aber richtig plattert, ist es echt nicht so schön.
Absolut. Und deswegen, wenn man es sich aussuchen kann, dann gehe ich eher auf die Warmduscherseite, um es mal so zu formulieren. Jetzt hatten wir beide gemeinsam gesagt, nee, so nicht.
Naja, das kann ich verstehen. Ja, das Wetter ist ja immer sowieso so ein bisschen natürlich, wenn man jetzt sagt, ich mache es auf der Freiwilligkeitsbasis, beziehungsweise ich plane es selber.
Ja.
Also nicht supported von außen mit Pflegestationen, Labestationen und was weiß ich. Dann ist man ja nicht an einem Termin, und man hat entsprechend ja natürlich auch Zeit, dann ist man natürlich nicht an einem Termin gebunden. Und macht das natürlich dann auch ein bisschen entspannter, das Ganze. Ne?
Ja, und es ist, wie es ist. Von der Seite, ja, wenn man sich ein bisschen legen kann, wie man es denn gerne hätte, dann kann man das auch mal machen. Und
ja, definitiv.
Das Tolle war halt auch vom Vermieter, der ist mir komplett entgegengekommen. Ich habe einen Tag vorher storniert.
Ja.
Der hat mir alles erlassen.
Wahnsinn. Ja, vielleicht wusste er das auch irgendwie, dass wenn du da sowas fährst.
900 Euro.
Ach Gott.
Das ist Wahnsinn, oder?
Ja. Und hast du denn da wieder gebucht, dass du jetzt, fährst du später?
Ich fahre ja später. Wir hätten dann 3 Tage später, wie wir jetzt gehen, fahren müssen, um beim gleichen wieder zu buchen.
Ach, okay.
Und dann hat sich es leider nicht ergeben.
Ja. Wahnsinn, das ist natürlich toll.
Ja.
Ja. Das ist natürlich schon Glück im Unglück, sage ich mal immer, ne?
Ja. Das kann man so sagen, ja. Das kann man so sagen.
Du warst ja aber auch beim Gravel King, ne?
Stimmt.
Da haben wir,
schon wieder Ewigkeit her.
Gefühlt Ewigkeit. Ja. Wir wollten da nochmal drüber sprechen, weil du hast da ja etwas gemacht. Vielleicht ist das nicht so richtig angekommen, was das überhaupt ist, dass man einfach da mal ein bisschen drüber spricht. Was ist der Gravel King? Du hattest es kurz angedeutet, ja?
Ja.
Und was machst du da und was hast du erlebt?
Ja, Gravel King, also ich war im Endeffekt in der Gravelbike-Region Tirol. Und das ist so ein Zusammenschluss von Außerfern. Das ist alles um Reuter herum, Tannheimer Tal, Lechtal und Zugspitzarena. Mhm. Also alle, die in die Berge gehen, alle, die vielleicht schon mal Ötztaler gemacht haben, alle, die zum Skifahren gehen, die kommen meistens irgendwann mal über diesen Fanpass.
Genau, genau. Bin ich auch schon gefahren mit dem Auto.
Und wer mal den Fanpass fährt, weiß, aha, bevor es dann die Fanpassstraße
nach oben geht,
Tunnel kommt, kommt irgendwann mal Reute.
Ja, genau, richtig.
Rechte Seite. Und woran erkennt man das? Aha, da kommt man so langsam dran vorbei, weil da ist immer Stau irgendwie gefühlt. Mhm. Ja, und die haben eine tolle Landschaft und das dürfte ich jetzt alles erleben. Und die haben so irgendwie 22 Gravelrouten in diesem Verbund.
Ah ja.
Und drei davon haben sie genommen und haben gesagt, aus dem machen wir so einen Gravel King. Mhm. Das sind dann 257 Kilometer. Es sind drei Routen, die du fahren musst. Das hat insgesamt knapp 4000 Höhenmeter. Mhm. Und im Endeffekt fährst du das an drei Etappen.
Wie viele Kilometer waren das? 257, ne?
257, ja.
Okay.
Und diese Kilometer, diese drei Etappen, die gehen immer am gleichen Standort los. Mhm. Da war ich auch die ersten Tage untergebracht.
Ah, ja, okay.
Wunderbares Hotel.
Ja.
Das Tannheimer Hof. Das ist vielleicht eine interessante Sache. Radsportverrückter.
Mhm. Der das betreibt, das Hotel.
Der das betreibt, ja. Der ist auch Guide, macht viele Sachen in dieser Gegend, ob Gravel, ob Rennrad. Also ganz, ganz ambitionierter und interessierter und Radsportverrückter. Der hat auch unten im Keller, fand ich faszinierend. Und da passt vielleicht eine kurze Story dazu, Michael. Darf ich dich mal fragen, wie lange du schon Rennrad fährst?
Nur Rennrad oder insgesamt Fahrrad?
Ja, sagen wir mal Rennrad. Ja, bewusst Rennrad.
Okay, also das ist ja so nach meiner Triathlon. Als ich es aufgegeben habe, 2019.
Ja, bei mir war es ja so, ich habe erst Rennrad gefahren.
Sieben Jahre.
Bevor ich Triathlon
gemacht habe. Ah, okay, genau, bei mir ist es umgekehrt.
So, und ich habe jetzt gerade festgestellt, am Wochenende, weißt du, was da war? Da hatte ich 25-jähriges Jubiläum.
Na?
Vor 25 Jahren habe ich gestartet, 2001, mit dem Rennradfahren.
Ja, das hast du mal erzählt, als wir uns kennengelernt haben. Genau, richtig.
Und das war irgendwie interessant, das festzustellen. Und das schließt sich jetzt gleich der Kreis zu diesem Radsporthotel. Und es ist mir deswegen aufgefallen, weil letzte Woche, also wenn ihr das hört, oder vergangenen Donnerstag, war ja Fronleichnam. Nicht überall ist das ein Feiertag, aber in den katholischen Gegenden schon. So, und wir hatten uns mittwochs abends, da war ich noch nicht Rennradfahrer, ich hatte mir mal eins gekauft.
Damals, 2001.
2001, ja. Da hatten wir uns verabredet in der Skihütte beim Skiclub zum Sommer-Après-Ski. Da waren wir dann nachts um vier, waren wir fertig. Und der Kopf war schwer. Aber wir hatten uns verabredet auf 10 Uhr zu einer Ausfahrt mit dem Rennrad.
Okay.
Ja, dann sind wir in 4 Stunden sind wir 80 Kilometer gefahren, flach.
Okay, also relativ schnell.
Relativ schnell war, für uns war das damals eine gute Leistung.
Das glaube ich.
Und das war der Startschuss fürs Rennradfahren. Mhm. So, und wir vier haben dann auch was angefangen gemeinsam, haben dann uns Jahr für Jahr immer irgendwie was anders gemacht. Ich habe mir dann auch darauf ein Cannondale-Rad gekauft.
Kanonenrad.
Ein Kanonenrad.
Würde Weder sagen.
Kanondale-Rad.
Da hatte Weder mal gesagt, nur ein Insider, das ist ein Kanonenrad. Was hast du denn für ein Kanonenrad? Weil er Cannondale damals nicht kannte, als ich mir das Gravelbike gekauft habe. Genau, also es war ein Insider, ja? Also ein Kanonenrad hast du gekauft?
Genau. Und dieses Cannondale stand in dem Keller von dem Radsporthotel.
Das dein. Wo du damals mit drauf, wo du damals die Ausfahrt gemacht hast im 20er ja. Schnitt.
Ja.
Ach und nein.
Und zwar nee. Hatte der drei, wie nennt man das, Schaufensterpuppen?
Ja, genau.
Die eine war gekleidet in John Musef.
Ja, ja.
Das ist der Belgier.
Genau.
Bekannt aus dem Team Mapai.
Genau.
Der zweite war verstorbene Marco Pantani. Ah, ja,
Pantani, der Elefanto. El Elefanto, oder wie hieß der?
Auf dem Bianchi,
original ja, genau, Bianchi genau,
gestanden.
Genau,
das. Der andere, John Musef, da war das Original, was hat der gefahren? Colnago?
Mhm, genau.
Und dann war eine weitere Größe, Marco Cipollini. Mhm. Und der war ja Cannondale-Fahrer. Cannondale Saeco.
Cipollini war doch auch ein Amerikaner, ne?
Nee, Italiener.
Italien, doch, war ein Italiener. Stimmt, ja, genau. Habe ich mich verwechselt.
Sprinter.
Genau, Sprinter, ja, Marco Cipollini.
Sprinter, großkräftig.
Ja, genau.
Und der hat genau das Rad gefahren, was ich auch hatte. Und das stand auch da unten.
Ach Mann. Ja. Die Welt ist klein, Henning. Sehen wir mal wieder.
Ja, war schön.
Und wie waren so die Routen? Wie hast du dich da supportet? Hast du viel, viele Sachen musstest du mitnehmen für den Tag? Wie lang waren die Runden? Wie lang waren, also wenn eine Runde, denke ich mir, 60 Kilometer, sind knapp 90 am Tag so, ist das richtig?
Ja, so 80, 90 Kilometer waren das immer. Und das waren in drei Richtungen. Eine ging vor, nach Füssen. Also ich mache es jetzt ganz grob, Fronten hoch, Tannheimer Tal, übers Tannheimer Tal, runter.
Übers Oberjoch.
Zurück. Genau. Mhm. Nee, nicht Oberjoch, sondern hinten.
Ach, hinten noch.
Den Geistach.
Genau.
Geistachtalpass.
Genau.
Mhm. Ja, die zweite war durchs wunderschöne Lechtal.
Ja.
War richtig schön, hinten dann in so eine Sackgasse oben auf 1500 Meter. Wieder runter auf der anderen Seite Lechtal zurück.
Mhm.
Und die dritte Tour ging ins Namlostal hinten hoch.
Ja.
Über Bärwang runter Richtung Kreischkauf, sage ich schon, bin ich denn blöd. Garmisch-Partenkirchen, Greinau.
Ja.
Hoch zum Plansee und dann kam die Sauerei. Und das waren so diese drei Touren in drei Gebiete, aber alles. Also wenn ich es jetzt einmal zusammenfasse und dann beantworte ich noch die Frage, was ich dabei hatte. Ich war mehr oder weniger, kannst du dir nicht vorstellen, ich war alleine. Und es war so schön. Das Wetter hat im Großen und Ganzen gepasst. Also ich wurde jetzt, es hat nicht geregnet.
Ah ja, das ist schon mal wichtig, finde ich wichtig.
Ja. Die ersten zwei Mal bin ich, glaube ich, mit Beinlingen gefahren. Ja, weil doch ein bisschen frisch war.
Mhm.
Aber es war wunderschön. Selbst die Ortschaften, die man ab und an mal gestreift hatte,
ja,
waren klein. Also es war einfach nur schön. Du warst abseits. Ich kenne das Gebiet. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob du was mit dem Rennrad fährst.
Mhm. Auch Straße, ne?
Oder mit dem Gravelbike.
Mhm.
So, von der Seite wunderbar. Ist da natürlich nichts ausgeschrieben. Du hast ein GPS, eine GPX-Strecke, wo auch immer, auf deinem Wahoo, auf deinem Garmin oder auf Komoot, wie auch immer,
ja,
du dich navigieren lässt.
Ja.
Und dann fährst du da ab. Es gab nie ein Problem. Perfekt alles gefunden, gelöst.
Mhm. Ja, und die Fitness, wie fit muss man da sein, wenn wir jetzt unseren Zuhörern das mal empfehlen, die sagen, hey, das wäre auch vielleicht was für mich. Musst du da oberfit sein und den MSR mit 300 Kilometer in 6 Stunden fahren können oder so ungefähr? Oder wie kann man sich das vorstellen? Kann man das gut schaffen mit einer normalen Fitness?
Also, man sollte zwei Sachen mitbringen.
Mhm.
Man sollte eine gewisse technische Fertigkeit vom Radfahren mitbringen, weil du fährst hier nicht auf der Straße.
Mhm.
Und auch die Abfahrten sind nicht auf der Straße.
Ja.
Also da ist schon ein technisches Geschick erforderlich.
Ah ja.
Bergauf fahren, also es ist ein Unterschied, ob du 14% auf der Straße fährst oder auf Schotter.
Auf jeden Fall. Durch den Untergrund, durch den Losen.
Ja. Was man sagen kann, ist, es sind jetzt auch keine Höhenmeter, wo es heißt, jetzt musst du, es war einmal eine von 400 und einmal eine von 300. Aber sonst haben die da mal 50, mal 100, ja, mal 150, mal 200. Also es geht in der Range.
Nicht immer, dass man jetzt sagt, jetzt muss ich eine Stunde klettern, sondern nein, kurzweilig nenne ich das mal.
Ja, aber dann freust du dich, wenn du oben bist. Und dann fängt die Plackerei erst an. Also Plackerei heißt, du bist ständig an der Bremse, ständig bei der Abfahrt.
Eieiei, okay.
Du fährst da teilweise, also wenn es mal richtig gut geht, dann fährst du halt auch vielleicht mal 30, 35. Mhm. Aber sonst bist du eher vorsichtig da unterwegs.
Das glaube ich, ja, klar.
Also es ist nicht überall so.
Und wenn es vielleicht ein bisschen rutschig wäre, dann wäre es ja noch blöder, ne?
Dann wäre es noch blöder, ja. Mhm. Aber ja, klar, das gehört halt zu Gravel dazu.
Natürlich, ich mein, klar.
Das ist jetzt nicht nur feiner Kiesstrand.
Und Waldautobahn.
Sand oder Waldautobahn. Gibt es auch mal. Mhm. Aber da ist halt auch Schotter. Mhm. Und Schotter heißt, und wenn man bei uns Schotter sagt, dann wird man dort sagen, okay, das ist jetzt so, ja, feiner Kiesstrand.
Mhm. Ja, ja, genau.
Also da sind schon so, liegen halt Steine, die sind dann halt 5, 6, 7 Zentimeter so irgendwie von der Größe.
Ja, ja.
Und deswegen muss man auch bei der Abfahrt also richtig bei der Sache sein. Richtig bei der Sache sein.
Sonst wird es blöd, wenn man sich dann auf die Mettwurst packt, ja, auf Deutsch gesagt, auf die Pelle,
ja,
packt.
Ja, und das ist, aber du hast halt permanent dann die Entschädigung von den Ausblicken, wenn du oben bist.
Das glaube ich. Also würdest du wieder machen?
Jederzeit, also ich fahre da auch wieder hin.
Mhm, okay.
Ich fahre auch nochmal die anderen Strecken.
Ja.
Da gibt es ja, das gibt es ja ohne Ende. Und, aber einmal, und du hast da gefragt, ja, was muss man da eigentlich so mitbringen? Also man muss Spaß am Gravelbiken haben. Man braucht eine gute Übersetzung. Also ich sag's euch gleich, ich fahre einfach auf meinem Gravel. Ich fahre vorne, was habe ich vorne? 40 und hinten habe ich einen 50er Pizzateller drauf.
Also eine Untersetzung.
Ja. Mhm. Ich bin mal abgestiegen.
Boah, Wahnsinn.
Es hatte 100 Höhenmeter, 26%.
Na, da kannst du nicht fahren, das geht nicht.
Auf dem Schotter.
Das geht nicht, nein, das schaffst du nicht. Das schaffst du wirklich nicht.
Es war am dritten Tag, ich hatte gedacht, Mensch, irgendwie wäre es jetzt so, es könnte jetzt fertig sein. Und dann habe ich auf den Computer geschaut und gesagt, ja Mist, da fehlen aber noch 350 Höhenmeter, da muss noch was kommen.
Ja. Und da kam auch noch was.
Und da kam noch was. Ja. Das Erste, was kam, ich muss leicht falsch abgebogen sein.
Okay.
Aber ich habe dann auch, bin wieder zurückgefahren, habe die Strecke aber nicht gefunden. Und dann kam plötzlich, und dann ging es plötzlich nicht mehr weiter. Da habe ich mir geguckt auf Google Maps. Ah, da drüben ist aber ein Weg. Okay, wie kommst du denn da rüber? Naja, musste 50 Meter die Schlucht absteigen.
Oh,
mit dem Rad auf der Schulter und auf der anderen Seite wieder hochsteigen.
Herzlichen Glückwunsch.
Und es war schön, als es rum war. Und wenn man drüber spricht, es war eine tolle Erfahrung.
Ja.
Und dann, da kommt die Straße. Gut, dann geht es wieder los, gefahren, keine 500 Meter. Und dann kam
die Wand.
Kam der Scharfrichter.
Die Wand.
Die Wand.
Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hätte mal in Italien auch mit dem Rennrad unterwegs gewesen, irgendwie im Gardasee und dann irgendwie dann abgebogen und dann gab es da eine, habe ich auch nachher fotografiert, 25%.
Ja.
Da bin ich, glaube ich, nicht mal 10 Meter hochgekommen. Ich hatte ja nun auch eine normale Rennradübersetzung für Schleswig-Holstein. Ja. Also da ist gar nicht dran zu denken. Und wenn du dann, ich habe da nur mal ein Stück bin ich gegangen, da musst du ja echt aufpassen, dass du mit den normalen Rennradschuhen den Platten und nicht wegrutscht, weil das so steil ist.
Ja, ja.
Das ist ja so steil, ja, ja, ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wenn man sagt, so 25%, das ist richtig heftig, ja. Das ist eine richtige Wand. Naja, und dann bist du auch auf jeden Fall, hast du da kein nicht viele getroffen oder haben das noch andere gemacht?
Nee, also ich habe da an mal Mountainbike-Fahrer, was man auch immer mal wieder sieht, die E-Bike-Fahrer.
Genau, die E-Bike-Mountainbiker.
Aber manchmal auch die Trekking-Variante.
Ach so.
Wo ich dann sage, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, was er hier macht.
Okay. Nee, mit dem normalen Trekkingrad ist vielleicht nicht das Richtige.
Weil ich glaube halt, die bringen nicht die, ich sag mal, die technischen Voraussetzungen die mit
vom Radfahren. Motorischen Fähigkeiten.
Die motorischen, so ist es
genau, besser formuliert. Genau, genau,
ja. Genau. Ah, ja, ja, aber ja, alles in allem wunderbar. Und das Schöne war, ich bin ja jetzt auf der Startnummerliste. Ich habe jetzt eine ewige Startnummer.
Okay.
Das wird dann auch richtig so ein bisschen, wie soll man sagen, gefeiert. Da kommst du dort an, sagst, ich habe alles gemacht. Du musst da ein paar Sachen machen, du musst ein paar Bilder machen, die Route auf Komoot, bestimmten Namen
geben. Und wo musst du da hin?
Wie?
Du sagst, das wird ein bisschen gehypt und ein bisschen gefeiert.
Ans Hotel.
Ach, ans Hotel. Okay, Hotel, ich dachte, du müsstest da irgendwie zur Touristenzentrale oder was weiß ich.
Nee, ans Hotel.
Ja.
Die machen dann auch ein Bild. Du kriegst dann deine Nummer.
Ach was, ja cool.
Und dann wird diese Nummer, das ist nur magnetisch, die kommt dann auf so eine Tafel. Und ich habe das ja auch im Beitrag gepostet. Und da sind dann alle Finisher drauf.
Toll.
Momentan gibt es, glaube ich, 47 oder nee, 45 ist der letzte Stand auf der Homepage.
Ist ja toll.
Wenn man jetzt meinen mitzählt, sind 46.
Ja.
Aber dann ist mir was aufgefallen, Michael. Hm. Man kann das auch an einem Tag fahren.
Ja, kann man.
Da gibt es auch ein paar Finisher, die haben das an einem Tag gemacht.
257 Kilometer.
Ja.
Ja, Henning, also, da komme ich zu so einer Geschichte.
Versuch das jetzt mal. Michael, meine Nettozeit zu addieren. Mhm. Also das ist ja nicht richtig, die nur zu addieren und zu sagen, dann funktioniert es.
Genau, weil du musst ja auch noch ein bisschen Pause manchmal machen, ne? Zumindest mal eine halbe Stunde.
Jo. Oder halt jede Nettozeit, die ich habe, bei jeder Etappe mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde langsamer.
Auf jeden Fall.
Ja. So, ich hatte 4 Stunden 15. Und 4 Stunden 45, so um den Dreh herum. Das heißt 13 Stunden.
13 Stunden. Plus 10%, 15 Stunden, ist also ungefähr, plus ein bisschen Pause. Also waren die 20 Stunden unterwegs. Oder 17 oder 17,5 oder 16 oder wie auch immer.
Der Beste hat es in 10 Stunden 45 gemacht.
Wie viel?
10 Stunden 45. Wahnsinn. Ja. Klar, jemand von dort, es war auch einer von dort, aber war echt interessant, aber es hat mich nochmal, ich war dankbar, dass ich es machen durfte, dass es mir so viel Spaß gemacht hat, und das hat mich dann doch schon ein Stück so mitgenommen, so körperlich. Ist nicht so, dass man das, wenn man, also du hast ja gefragt, wenn du den MSR 300 fährst, ja, wenn du Bock hast, Gravel zu fahren, dann fährst du das auch.
Natürlich,
klar. So würde ich das jetzt einordnen,
ja? Ja, was mir da auffällt, was du wieder erzählst, und das ist das, was mich im Moment sehr stark beschäftigt mit jungen Leuten. Ich habe das Gefühl, dass unser Sport, der ja insgesamt in der Überschrift Ausdauersport heißt, ob du jetzt ruderst, ob du jetzt längere Strecken ruderst, ob du längere Strecken skatest, ob du längere Strecken läufst, längere Strecken Fahrrad fährst, schwimmst, alles, was so mit Ausdauer, Dauer zu tun hat, wird immer extremer. Das wird immer extremer. Und ich habe auch so einige Schüler, die sagen, ey, kennst du den Mann, der 600 Kilometer durch die Hitze von Kalifornien gelaufen ist? Er will das in 96 Stunden haben. 600 Kilometer in 96 Stunden, der Berliner. Junger Mann, 28 Jahre, Ada Sachi. Und der ist in aller Munde, auch bei meinen Schülern, die gar nichts mit Laufen zu tun haben. Die nur ganz normal vielleicht ein bisschen Krafttraining machen, aber es war's. Und ich habe das Gefühl, und das schließt sich der Kreis, wo du es mir gerade erzählt hast. Ich mache mir da ziemlich viel Gedanken und auch natürlich in den Gesprächen mit den jungen Leuten. Die hypen den, die feiern den, die sagen, was für ein geiler Typ, was der da schafft und was der gemacht hat und so weiter. Und das passt zu deiner Geschichte. Das haben die Leute dann auch an einem Tag oder in einer Etappe, wollte ich so sagen, machen. Der Beste noch in 10 Stunden. Geht dir das auch so, dass man durch die Social Media und durch die gesamten Dinge, die man ja nun posten kann, irgendwie die extreme nach oben gesteigert wird? Hast du das Gefühl?
Also ich habe da null Sensoren, weil du hast ja gesagt, speziell bei jungen Menschen, jetzt ordne ich mich ja auch da nicht mehr ein. Aber weil ich wollte dich dazu noch was fragen, das kommt aber später. Nein, also ich glaube schon, dass vieles immer so ein bisschen extremer wird, aber das ist mir Schnuppe. Wenn die das machen wollen, dann sollen sie es halt machen. Ja, also ich meine, du siehst ja auch, dass diese...
Ja, mir geht es um die Außenwirkung, ja? Mir geht es um die Außenwirkung in der Gesellschaft von so einem Ausdauersport, weil es bleibt bei Helmut Pimpelhuber, bleibt es hängen, die sind alle verrückt, die laufen ja, was ich, 700 Kilometer immer und so. Ja. Und da ist ein Marathon ja dann gar nichts mehr wert. Ein Ironman sowieso nicht, wenn er nicht mindestens dreifach ist oder wenn er nicht hundertfach ist, wie bei Jonas Deichmann oder wenn man nicht einmal um die Erde läuft oder wenn man nicht einmal zum Mond und zurückfliegt oder was. Also ich habe das Gefühl, dass es immer extremer wird und dass die normalen Leistungen, die wir alle versuchen zu bringen, Leistung an sich für sich, dass der Marathonlauf auch schon da irgendwie sagt, ja und, ist ja nur ein Marathonlauf, stell dich nicht an.
Es gibt halt viel immer was Neues, aber das ist ja auch, ob das jetzt gut oder schlecht ist, gibt da gute und schlechte Seiten, das ist ja auch das Wesen der Menschheit, dass es immer weitergeht. So, und dann ist es so und so. Also ich könnte jetzt von meiner Seite bestätigen, ja, das wird immer mehr, es wird immer weiter, immer größer.
Mhm. Ja, aber auch von Otto Normalverbrauchern nenne ich das jetzt mal. Also jetzt nicht von Olympiasiegern, das meine ich jetzt nicht. Ja. Sondern von normalen Leuten, die anfangen zu laufen und dann, was ich, ganz schnell so und so viel Kilometer in der Woche oder was weiß ich laufen.
Ja, die werden es dann merken, dass es nicht funktioniert. Also das gibt es ja. Oft ein Selbstheilungseffekt.
Ja, ja.
Weil der Schmerz das dann schon wieder regelt. Also wenn man
der Verletzungsschmerz. Ne?
Ja, der Verletzungsschmerz. Mhm. Also was vielleicht das Interessantere wäre, ist, warum zum Beispiel jetzt dieses Thema, diese 600 Kilometer in der Wüste zu laufen, warum das bei den jungen Menschen jetzt so ein Thema plötzlich ist. Ja? Ist es das, weil das jetzt Idol ist, weil das jetzt schick ist oder weil das gut einfach nur drüber zu reden ist? Oder ja, es ist immer die Frage, was spricht mich da an? Was triggert mich da?
Ja, genau, das habe ich mir überlegt. Ja, was triggert mich das? Ich gehe jetzt gar nicht von mir aus, ich gehe nur von der Reflexion junger Menschen aus, die so einen jungen Menschen mit 28, also ein bisschen älter als sie selber kennen. Das ist also so nach dem Motto, das ist der etwas ältere Mann von nebenan, das könnte unser Nachbar sein. 600 Kilometer hat das ja in 123 Stunden statt 96 geschafft, aber war ja live immer dabei, Instagram und er wird ja von Red Bull mittlerweile so gesponsert und oder nicht gesponsert, ja unterstützt vielleicht auch so.
Unterstützt.
Genau, ja. Und dann wird das der Volling live übertragen, wenn er sich da übergibt und wenn er da nicht mehr kann und wenn er da irgendwelche Linien, die gelb waren, dann lila sieht und so, also Halluzinationen bekommt, wird ja alles live draufgehalten. So ein gewisser Voyeurismus, der ja dann auch stattfindet, ist die Frage, ist das gesund für unseren Ausdauersport? Das habe ich mich gefragt. Ich habe mich das wirklich gefragt. Oder fangen dann die Leute, die so extrem etwas betreiben, eine Außendarstellung haben, ob die vielleicht gegenüber von ganz normalen Leuten, die versuchen, 5 Kilometer zu laufen, nur für sich oder 10, dass ihre eigene Leistung dann gar nichts mehr wert ist. Das ist das, was ich mich frage. Genau wie ein Ironman. Jeder sagt, es gibt ja so diese scheiß Programme, sage ich ganz ehrlich, es kotzt mich immer, wenn ich lese, in 100 Tagen zum Ironman. Wie viele Programme gibt es mal beim Internet ein? Und dann kannst du in 100 Tagen zum Ironman. Und ich finde, das ist so fatal, so ein falsches Signal. Wo ich sagte, das ist ja die Talkshow immer freitags abends hier 3 nach 9 und die wird ja in verschiedenen drei Programmen, WDR und SWR und überall übertragen, ja, und da war eine, die hat gesagt, ich konnte vom halben Jahr noch nicht mal schwimmen und jetzt muss ich versuchen, irgendwie diesen Ironman hinzubekommen, die 3,8, ich weiß gar nicht, wie es gehen soll. Bin ja das längste, was ich gefahren bin, waren 80 Kilometer. Und dann habe ich den einfach ausgestellt und habe gesagt, das ist alles das falsche Signal, was ihr da sendet. Also das tut mir um diesen Sport an sich leid, weil man da keine Demut mehr hat und keine Ehrfurcht vor dem, was eigentlich auf einen zukommt. Ja.
Na, ich würde an dem Beispiel, was du sagst, mir würde eher die Frau leid tun, dass man so blöd ist, sowas macht.
Ja, aber sie hat ja eine Außendarstellung, eine Außenwirkung und wird eingeladen bei so einer Talkshow. Und Millionen Leute sehen das. Und Millionen Leute bilden sich eine Meinung, die ich nicht gut finde.
Ja, ja, und die geht dorthin und sagt auch noch, sie weiß gar nicht, wie sie
richtig,
es schaffen soll.
Richtig.
Da sage ich einfach nur, du tust mir nur leid, mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen.
Ja, ja, ich sag mal so, wenn man so ein Fass aufmacht, also ist jetzt ja durch Zufall jetzt entstanden, weil du gerade das hast du so einen Ball zugespielt und ich denke da viel drüber nach, dann ist ja so eine Sprintdistanz ja gar nichts mehr wert, weil es ist ja nur eine Stunde, sich Laktatdusche abzuholen und ein 10-Kilometer-Lauf auf Leistung ist ja nur ist ja gar nichts mehr, weil es ist ja nicht mal mehr ein Marathon und ein Marathon ist ja nicht mal mehr ein 100-Kilometer-Lauf. Ach, du hast nicht, bist du auch mal 100 Meilen gelaufen? Weißt du, was ich sagen will damit? Das ist so,
ja,
die Wertigkeit, finde ich, stimmt nicht mehr, gar nicht mehr.
Nein, also da bin ich auch immer wieder der Typ, der dann sagt, also wenn jemand Sport machen soll und Sport machen will und vielleicht auch ein Anfänger ist, dann ist immer ich sage immer, was sind die entscheidenden Fragen, was willst du? Und wenn man Sport macht, dann sollte man Sport machen aus einer Gesundheitsperspektive.
Ja.
Und wenn man dann irgendwann mal ein gewisses Basisniveau hat, dann sollte man doch auch mal so einen Sprint machen oder mal einen 5-Kilometer-Lauf.
Genau.
Ja, und das ist doch so schön. Also ich merke jetzt auch gerade, ich habe den einen oder die andere Athletin, die ist da alles neu und die fängt an und die hat Lust. Und Träume sind erlaubt, aber gewisse Träume muss man nicht unbedingt aussprechen, wenn man jetzt 4 Wochen im Training ist.
Nein, das stimmt.
Ja? Und ich glaube, da ist natürlich auch Folgendes, dass natürlich schon die Gesellschaft mit Social Media immer wieder halt so Hochglanzbilder projiziert und dann gucken alle dahin.
Ja, genau.
Ja, aber wir wissen doch, das ist alles nur Hochglanz. Mehr als die Hälfte stimmt doch gar nicht. Gar nicht hingucken.
Ja.
Und sonst fängt halt dieses Thema Vergleich an. Nein, das ist, ja, und da gehört es halt dazu, dass man, und das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man halt eine gewisse, ja, ich sag mal, Selbstvertrauen hat oder eine Stärke von sich selbst überzeugt ist. Was kann ich, Schuster bleibt bei dir einen leisten. Also man muss nicht auch jeden Scheiß nachmachen, nee, den man
bestimmt
sieht.
Bestimmt nicht.
So, und ja, hat es eine Auswirkung auf den Ausdauersport? Du, es gibt so viele Sachen, es wird sich immer wieder vieles regulieren. Wir haben ja früher auch gesagt, vor 3, 4, 5 Jahren, wo die Extremsachen jetzt sind, was du machst, keinen richtigen Triathlon, wenn man eine olympische Distanz macht.
Genau.
Das sind doch alles schöne Formate, da kommt doch der Triathlon auch her.
Genau,
Mensch, so ist es. Und da macht genau doch der Großteil den Triathlon.
Und nicht anders.
Und das gilt für alle Sportarten. Ja. Ich finde, und das ist das Entscheidende, wie viele von uns, die Sport machen, leben von dem Sport? Mhm. Sind die aller wenigstens deutlich unter 1%?
Deutlich, sehr deutlich.
So. Und alle anderen sollten mindestens Spaß haben.
Ja, ja.
Und dann gibt es noch die, wie hattet ihr letzt gesagt, die Amateurprofis oder, ja, und dann gibt es noch die Ambitionierten.
Genau, die Amateurprofis nenne ich das jetzt mal, die halt sagen, okay, ich möchte mich qualifizieren für eine Meisterschaft. Ich möchte ich möchte einen Altersklassensieg vielleicht bekommen.
Ja.
Oder ich möchte, wenn man jünger ist, das Gesamtfeld vielleicht einmal mal ins Ziel bringen oder Zweiter oder Dritter werden oder wie auch immer. Genau. Und das ist auch legitim. Ja?
Absolut. Und die sollten zu ihrem Spaß, die kommen dann halt noch mit einer Ambition.
Richtig, aber trotzdem haben auch die Leute, wenn die keinen Spaß, also nicht Freude, Spaß ist immer in dieser Gesellschaft ziemlich ausgelutscht, aber keine Freude an der Bewegung hätten, an dem, was sie tun, dann würden sie das nur vielleicht 1 oder 2 Jahre tun und sagen, ach nö, das hat mir keine Freude bereitet, das hat mich auch nicht weitergebracht.
Genau, also deswegen
mit
Freude Sport machen.
Absolut.
Obendrauf ein bisschen würzen mit Ambition, je nachdem,
richtig,
wie man da will,
richtig,
und was man vorhat. Ist doch super.
Ja. Es hat sich aber schon ganz schön verändert, muss man schon sagen. Also es hat sich schon, auch der Triathlon hat sich schon ganz schön verändert.
Ja.
Also das wenn man jetzt lang genug dabei ist, ich glaube, wir beide können uns da auch ein, ein Urteil erlauben. Ich bin seit 97 dabei. Jetzt mache ich seit 2018, also 19 nichts mehr. Das heißt, ich war 22 Jahre, wenn ich richtig rechnen kann, dabei. Und da hat's, und von 2019 bis jetzt 2026, in den 7 Jahren, hat sich noch viel verändert. Und verändert heißt nicht, ich werde da keine Wertung reinbringen. Ich sage nicht, dass es
einfach nur verändert.
Es hat sich verändert. Ob es gut oder schlecht ist, jetzt, das ist völlig sekundär. Es hat sich einfach etwas verändert. Und manchmal ist es dann so, dass es auch eine Uniformiertheit mit sich trägt. Alle fahren das gleiche Rad, alle fahren den gleichen Helm und alle fahren den gleichen Einteiler von der Marke. Man kann die ja gar nicht mehr unterscheiden. Ich will auch gar keine Marken nennen. Ich glaube, die Leute, die zuhören und ein bisschen vom Triathlon Ahnung haben, wissen, welche Radmarke ich meine mit C, welche Einteilermarke ich mit F oder R meine. Und da sind, glaube ich, echt wirklich so, wo ich sage, Mann, und die Carbon-Schuhe und es muss dann sofort das sein und es muss dies sein. Und dann ist nur dann ist man schnell, wenn man solche Lager fährt, und dann ist man nur schnell, wenn man Flaschen fährt, die geriffelt sind, bringt nochmal 0,5 Watt. Und wenn man dann noch irgendwelche Aero-Socken anhat, dann bringt es nochmal was. Und wenn man sich da das macht, bringt das noch was. Also im Grunde genommen habe ich gedacht, man kann 40 Kilometer, wenn man das alles einspart, mit 10 Watt fahren. 40er Schnitt. Wenn man der Industrie glaubt. Das hat ganz schön viel getan.
Ja, aber wir wissen alle noch, wenn man 40 Kilometer mit einem 40er Schnitt fahren will, dann tut es alles weh.
Ja.
Auch mit richtig gutem Training.
Und gutem Material.
Und gutem Material.
Auch wenn die Industrie uns sagt, da sparst du, hier nochmal 2 Watt, hier nochmal 3 Watt, hier nochmal 7 Watt, hier nochmal 12 Watt. Da hast du recht, ja, genau. Aber der Sport hat sich schon stark verändert, in meinen Augen.
Ja, aber es ist immer noch ein geiler Sport. Und das merkt man auch, dass viele mit diesem Sport anfangen. Und das ist auch schön. Ja, und eine Veränderung ist ja auch das Normalste im Leben und auf der Welt. Ja, und die einen ist halt vielleicht wunderbar, das andere ist weniger schön. Aber da kann ja jeder wieder als Individuum, als Mensch sagen, wo gehe ich mit und wo gehe ich nicht mit.
Werbealarm. Hallo Henning, Mensch. Sag mal, Henning, mal ganz ehrlich, hast du schon bei 4Endurance das 2:1 probiert, die Serie?
Ja, ich habe jetzt das 2:1 genommen, und zwar wird ja das auch das Standardergebnis bei der Weltmeisterschaft. Jedes Spiel endet 2:1.
Ah, verstehe ich. Okay, ja. Aber sag mal, der Unterschied zwischen 1:0,8 und 2:1, was ist da der Unterschied?
Im Endeffekt ist, aufs Detail kann ich das nicht sagen, aber ich kann da meine Wahrnehmung erzählen, wie es bei mir wirkt.
Ja.
Und die Wahrnehmung ist halt, ich habe es jetzt speziell beim Laufen getestet, und der Vorteil halt ist halt von dem, das ist ja durch diesen höheren Wasseranteil, wirkt es viel angenehmer und einfacher für die Aufnahme. Also das wird schneller irgendwie verarbeitet. Du kriegst da nicht so einen Klotz vom globigen Gel in deinen Magen runtergedrückt.
Ist es so süß, wie es, also ich habe es wirklich noch nicht probiert, ist es so süß wie das 1:0,8?
Nein, also ich finde es nicht ganz so süß. Also ich finde es einen Tick angenehmer. Und im Endeffekt ist es, wenn wir es jetzt halt vergleichen mit dem anderen Gel, wissen wir ja, ist es ja 45 Gramm Kohlenhydrate. Das hat jetzt 30 Gramm. Also ich finde es speziell auch aus der Perspektive, deswegen habe ich gesagt, ich habe es beim Laufen getestet. Wenn du jetzt im Triathlon auf die, ich sag mal, Halbmarathonstrecke beim Half-Triathlon gehst oder in der Langdistanz auf den Marathon, dann finde ich es angenehmer, das so zu sich zu nehmen, weil dann hast du gleich die Flüssigkeit bei dir.
Ja. Das ist schon, also mich hat ein Athlet gefragt, Michi, hast du schon gesehen? Und da habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Diese 2:1 heißt ja nur, dass du 2 Anteile Glucose zu einem Anteil Fructose hast und dadurch eine effizientere Aufnahme über die 2 Transportwege im Körper hast, die ja gleichzeitig dann funktionieren. Ja. Und dazu ist ja noch, das wusste ich jetzt auch gar nicht so, weil ich habe es mir extra mal angeschaut, 100 Gramm Natrium auch noch drin. Das ist natürlich das, was du natürlich im Wettkampf so ein bisschen verlierst. Ich sage Milligramm, also auch 100 Gramm Natrium, das wäre der Hammer. Nein, Milligramm, genau, also bitte, eine falsche Einheit. Also im Wettkampf auch noch verlierst. Ja. Also ich sag mal so, ich glaube, dass man das besser verträgt, wenn man den Körper noch nicht so dran gewöhnt hat, ne? An diese Aufnahme. Ne?
Ja, absolut. Und aber nichtsdestotrotz, auch hier gilt, alles, was ihr im Wettkampf einsetzt, einfach vorher in der Trainingszeiten probieren.
Genau, auf jeden Fall.
Und dann passt es. Deswegen 2:1, einfach überragend. Und wie immer, genauso überragend wie zum Schluss dieser unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis, das wir ja alle von 4Endurance kennen.
Absolut, kann ich nichts mehr hinzuzufügen. Also insofern, liebe Leute, probiert es aus. Schaut, was ihr euch besser oder was ihr besser vertragt in dem Sinne. Werbealarm Ende. Trotzdem bin ich froh. Also ich bin nicht böse drum, dass ich da nicht mehr in diesem Zirkus drin bin, muss ich echt sagen, weil der Triathlon sich aus meiner Sicht doch sehr stark verändert hat. Gebe ich aber auch zu, das ist aber meine ganz persönliche Meinung, dass die Voraussetzungen, die jetzt sind, doch echt wirklich ganz, ganz anders sind und man muss das alles haben, sonst ist man nicht schnell und wenn man das nicht hat, dann ist man ein Outlaw. Finde ich schon spannend und würde mich dann doch mehr freuen, wenn mehr Rookies da wären, die sagen, scheiß auf das Material, ich habe einfach Freude, ich habe ein Rad, das habe ich mir geliehen vom Kumpel, ich habe ein Neo, gut, da bin ich jetzt einmal drin geschwommen, muss ich mal gucken, dass ich damit zurechtkomme, ist es sehr viel schöner. Diese Unbedarftheit, die ist, glaube ich, nicht mehr so da.
Ja, das kann sein, ja. Das kann sein. Aber da kannst du, ich und alle, die so eine Aufgabe haben, ob das jetzt Trainer ist oder in einem Verein oder wie auch immer, die können ihren Beitrag, dass die Werte des Sportes im Vordergrund bleiben, leisten.
Ja, denn wenn man richtig gut ist, fährt man auch auf dem alten damals guten Rad auch schnell.
Ja, und dann geht es ja auch nicht nur um, ich muss es schnell machen,
nein,
sondern ich will den Sport machen.
Genau.
So, und das finde ich, das ist erstens mal das, was im Vordergrund für den Menschen stehen sollte.
Ja, genau.
Ja, genau, so ist es. Und deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob ich meinen Triathlon, den ich vorhatte dieses Jahr, in der Zugspitze, ob ich den noch hinbekomme.
Mhm. Warum?
Hat ein bisschen mit meinem, mir zwickt es immer ein bisschen im Fuß und ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach riskieren soll, da drauf zu halten.
Okay. Der wär wann?
Am 28. August.
Mhm. Okay, noch ein paar Tage Zeit.
Ist noch ein paar Tage Zeit. Genau, und ja, und nächste Woche, ich habe gemerkt, das Gravelrad ist einfach schön und das Gravelbike ist auch schön und das Biken und Bikepacken ist auch schön. Deswegen, ich werde nächste Woche einfach mal den Kocher-Jagst-Radweg fahren mit Anschluss von hier und zurück. Das sind knapp 500 Kilometer.
Den wen?
Den Kocher-Jagst-Radweg.
Kocher-Jagst? Was ist das denn?
Kocher das und Jagst, das sind zwei kleine Flüsse. Mhm. Im hohen, nicht Hohenzollern, sondern im Hochschwäbischen. Wenn du die Autobahn von Heilbronn nach Nürnberg, dann kreuzt du das zweimal in Tälern unten.
Okay.
Das hatte ich schon immer mal vor, ja. Und das mache ich jetzt einfach.
Also 500 Kilometer Bikepacking?
Ja, also ich nehme nicht viel mit. Mhm. Ich will das dann einfach fahren. Und wenn ich müde bin, setze ich mich kurz hin und dann fahre ich weiter. So habe ich es mal vor.
Du willst nicht irgendwo übernachten?
Nein, habe ich nicht vor.
Okay.
Also ich habe hinten mein Schlafsack dabei. Mhm. Wenn es dunkel ist und meine Supernova-Lampe gibt mir nicht mehr genug Licht, dann setze ich mich halt ein bisschen hin. Also ich will einfach versuchen, einfach mal für mich so eine schöne Runde zu fahren. Und wenn ich nicht mehr kann, dann mache ich halt eine Pause.
Okay, aber wie soll die Pause aussehen? Also ich habe das jetzt so verstanden, du fährst jetzt 500 Kilometer. Wenn du müde bist, ruhst du eine halbe Stunde und dann fährst du weiter.
Und wenn ich 2 Stunden einschlafe, dann schlafe ich 2 Stunden. So will ich es machen.
Naja, also du willst also extrem Biking fahren.
Nee, ich will einfach mal dem Ding freien Lauf geben, ja?
Und wie viel Zeit lässt du dir dabei?
Ja, ich fahre dienstags morgens weg, um 6 Uhr. Mhm. Mittwochs nachmittags esse ich eine Pizza zu Hause, weil am Abend habe ich mit 2 Athleten Wechseltraining.
Also Mittwoch um 6 los und Mittwoch wieder da?
Nee, Dienstag
um 6 los. Ja, Dienstag um 6 Uhr morgens los und mittwochs wieder da.
Ja.
Mhm. Was bewegt dich dazu?
Was mich dazu bewegt ist, ja, ich komme jetzt einfach vom Gravelbike. Ich wollte diese Strecke schon mal fahren. Nächste Woche ist schönes Wetter. Ja, mach's doch. Und jetzt können wir ja sagen, okay, dann fahr doch einfach mal das in 3 Tagen.
Genau, das wollte ich jetzt sagen. Man ist ja auch so, schon viel.
Ja, aber ich habe gedacht, Mensch, ich bin ja jetzt letzte Woche nicht die 300 Kilometer am Stück gefahren.
Ja.
Also fahrst du jetzt erstmal 300 Kilometer. Das erste Stück muss 300 Kilometer sein.
Ja.
So, und alles, was dann anschließend kommt,
ist Zugabe.
Ist alles nur Zugabe und ist egal. Mhm. Ja, also da gibt es überhaupt keinen Muss. Aber ich will jetzt einfach 300 Kilometer fahren. Deswegen fahre ich morgen um 6 weg. Mhm. Oh, dann ist er hell bis 10. Hab die geile Supernova 99 Mini installiert. Da ist er richtig hell,
wenn genau, es dunkel wenn's wird. Wenn es dunkel wird. Ist ja auch nicht lange dunkel.
Ist ja nicht so lange dunkel. Und das ist so meine Motivation. Also deswegen Hauptmotivation ist, naja, fahr doch einfach mal die 300 Kilometer, die du die Woche zuvor nicht gefahren bist.
Ja, aber danach kommen ja noch mal 200.
Weiß ich. Und dann kann ich ja dann, ich sage ja nicht, dass ich nonstop fahre.
Nee, klar.
Dann kann ich dann ein Päuschen machen. Mhm. Und wenn das Päuschen 2 Stunden geht, dann ist es 2 Stunden. Und wenn ich das Gefühl habe, ach, da ist ein schöner Rastplatz, es ist 11 Uhr am späten Abend,
ja,
da lege ich mich jetzt dahin und schlafe 4 Stunden, dann schlafe ich 4 Stunden.
Ah ja, okay.
Also so ganz, so wie es kommt.
Ist das für dich Grenzenverschiebung?
Nein, einfach machen. Ich will da nichts verschieben.
Okay. Mhm. Weil ich möchte die Motivation dahinter schon wissen.
Ja, ja. Einfach nur diese, also 300 will ich jetzt fahren. Kann jetzt auch nichts dafür, dass der Radweg an sich schon 350 Kilometer lang ist und ich noch hinfahren muss und nach Hause fahren
das
muss.
Ist okay, alles klar. Mhm. Okay.
Also was ich nicht mache, ich fahre da nicht mit dem Auto hin.
Nein, sondern du fährst von zu Hause los. Ja. Teilst dir das ein und dann musst du natürlich auch wieder zurück. Und das wären dann in der Summe 500 Kilometer, weil der Radweg 500. Ist schon mal 350. Also hättest du knapp 500 Kilometer. Und das da möchtest du dir, weil du hast Mittwochs Nachmittags was zu tun, da möchtest du dir im Grunde genommen 36 Stunden Zeit lassen.
Genau.
Bummelig. Ich sag mal plus, minus. Bummelig. Plus, minus. Super. Ist jetzt erstmal egal. Ja, sag mal zwischen 24 und, na 24 gut, ist aber zwischen 30 und 36 Stunden, je nachdem, wann du dann wieder eintrudelst ohne.
Ja.
Aber da musst du auch viel mitnehmen dann, ne? Also viel auch Verpflegung, oder?
Ja, ich mach vorne die Rahmentasche, ich voll. Mhm. Mit Riegel, mit Energiegel und mit Getränkepulver. Mhm. Und dann habe ich das meiste dabei.
Okay.
Und sonst freue ich mich schon auf die ein oder andere Bäckerei, Metzgerei, die ich kurz ausschlachte.
Ganz genau, so ist kann man ja machen.
Ne, einmal, das macht dann Spaß.
Das ist richtig, was du sagst. Und das soll man auch dann machen. Ja, interessant. Also ganz, ganz anderer Ansatz. Nicht so, ich fahre jetzt 500 Kilometer und teile mir das in 3 oder 2 oder 4 oder was ich Etappen ein, sondern ich fahre jetzt erstmal und gucke mal, was passiert.
Ja. Und dann habe ich mir noch eine Strecke rausgesucht. Die will ich auch noch machen. Mhm. Die hat dann 750 Kilometer. Mhm. Aber da gibt es jetzt überhaupt keinen Plan, wann. Mhm. Und wie ich die mache.
Okay.
Aber ich weiß schon, dass ich das unbedingt mal fahren will.
Ah ja, verstehe.
Mhm. Ja, und dann Samstag drauf, nächste Woche, fahre ich ja sonst immer regelmäßig einmal im Jahr diesen Odenwald
Epic. Genau, die 110 Kilometer.
Ja. Ne? Der Odenwald Epic ist diese Straße.
Aha.
Da fährst du 170 Kilometer, 3000 Höhenmeter.
170, okay.
Mhm.
Okay.
Ja. Mhm. Und ich fahre jetzt aber endlich mal, ich war noch nie im Odenwald so richtig mit dem Gravelbike unterwegs. Und da fahre ich jetzt diese 110 mit dem Gravel. Mhm. Das hat, glaube ich, 2000 Höhenmeter oder so. Ja, und da, deswegen, Gravelfahren macht gerade schön, macht gerade Spaß.
Macht gerade Spaß, ja, super.
Freut mich.
Ja, super. Ja,
ist cool.
Ja.
Weil, als ich da vom Gravel King zurückkam, bin ich das erste Mal wieder Rad gefahren sonntags, Rennrad. Mhm. Dann habe ich gedacht, das darf alles nicht wahr sein. 2 haben mich richtig angemotzt, 2 Autofahrer. Warum, weiß ich bis heute noch nicht.
Ja.
Der dritte hat mir sein Scheibenwischwasser zum Probieren gegeben. Das war jetzt nicht besonders gut.
Ist toll.
Und so ein Idiot mit seinem AMG Mercedes hat mir direkt an der Kurbel gesagt, willst du mal hören, wie mein Sound ist?
Alles klar, ja.
dann habe ich gedacht, sag mal. Und dann ist mir so richtig bewusst geworden, wie schön dieses Offroad-Fahren weg von der Straße in der Natur ist.
Ja, ja, ja.
Ist echt klasse, ist echt klasse.
Ja, liebe Leute, da haben wir viel von Henning heute erwischt. Erfahren meine ich nicht erwischt. Wir haben Henning erwischt bei seinen Träumen und das, was er alles gemacht hat, das, was er will. Insofern, ja, haben wir da mal ein bisschen Einblick in den sogenannten Gravel King bekommen, was Henning gemacht hat. Dann auch, warum er nicht da ist, wo er eigentlich sein sollte. Und haben auch verstanden, warum Henning nächste Woche die 500 Kilometer angeht, aus welchen Gründen auch immer. Die habe ich noch nicht so richtig feststellen können, aber ich denke, wir werden ihn danach mal fragen, vielleicht, dass wir noch mal verstehen, was da für ein Beweggrund hinter ist, und wir wünschen dir eine gute Fahrt, Allemann, denke ich mir, von der ganzen Community für nächste Woche.
Ja, das ich werde berichten, genau. Also wenn er den Podcast hört,
dann bist du ja schon fast wieder da.
Weiß ich schon in die Pizza rein.
Genau, weißt du schon in die Pizza von zu Hause rein. Ja, liebe Leute.
In die Pizza rein.
Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden demnächst auch noch ein paar Gäste haben. Insofern wird das nie langweilig. Lasst euch überraschen. Und wir wünschen euch viel, viel Spaß bei euren Wettkämpfen. Das geht jetzt ja richtig los. Ja, euren Trainingseifer nachgehen. Und alles, was ihr plant, dass es ein gutes Gelingen ist und dass ihr dann da seid, wo ihr eigentlich sein solltet. Das ist immer wichtig.
Ja, dann dabei viel Erfolg und gutes Gelingen euch allen.
Da genau. Draußen. Bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Das war der Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von jedermann für jedermann und jede Frau.